Ja, ihr Lieben, es ist September. Es ist, der Herbst beginnt. Und mit dem Herbst fangen wir auch mit einer neuen Predigtserie an. Oder eigentlich ist es viel mehr als eine Predigtserie. Eigentlich ist es ein Thema, mit dem wir uns als ganze Gemeinde beschäftigen wollen. Und das Thema lautet Glaube in Aktion. Was heißt das? Glaube in Aktion heißt, wie kann es mir gelingen, dass ich meine Beziehung zu Jesus so lebe, dass andere davon was mitbekommen, dass andere Jesus in mir und durch mich erleben können? Wie kann ich meine Beziehung zu Jesus so, wie kann die so funktionieren, dass ich für die anderen irgendwie so Jesus darstelle, für meine Nachbarn, die Familie vielleicht, wenn dann nicht alle gläubig sind, meine Arbeitskollegen. In meinem persönlichen Umfeld, darum geht's, weil das ist das Ziel, da wollen wir hin gern, als ganze Gemeinschaft. Weil das ist eigentlich das, warum wir da sind. Wir sollen ja den Menschen Jesus bekannt machen. Die Menschen sollen durch uns Jesus erleben können. Das ist das Thema. Und wir haben einen interessanten Einstieg in das Thema. Und der Einstieg ist das Scheitern. Und wenn ihr euch jetzt fragt, hey, warum jetzt scheitern? Was soll das jetzt? Ich glaube, wir sind alle schon gescheitert darin, oder? Also ich oft. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir gelingt es immer wieder nicht, Jesus den anderen so vorzuleben, wie ich mir es wünschen würde. Ja. Jesus wirke trotzdem, das ist das Erstaunliche für mich. Aber wie kann ich da hinkommen? Scheitern ist ein guter Ausgangspunkt. Das ist ein guter Punkt, um einmal innezuhalten, nachzudenken und schauen, wie kann es vielleicht anders und besser gehen. Und das ist ja auch so ein bisschen der Prozess, den wir jetzt mit CBI anfangen, dass wir schauen, ja, wie kann es vielleicht, wie können wir als ganze Gemeinschaft, als ganze Kirche Dinge anders und besser machen, damit unsere Beziehung zu Jesus nach außen besser sichtbar wird. Ja? Wo sind wir gescheitert? Das sind wichtige Fragen, die wir uns stellen sollen, weil so, nur so können wir weiterkommen. Genau. Wir beschäftigen uns mit den Scheitern, weil Scheitern oft dem Erfolg vorangeht. Wenn man im Internet ein bisschen schaut, kann man dutzendweise Menschen finden, die später extrem erfolgreich waren und die vorher, wo das niemand vorher gesagt hätte, weil sie solche, um auf gut wienerisch zu sagen, der Einstein, Albert Einstein war zum Beispiel erfloschen in der Schule. Ja. Dem wurde die Aufnahme an die Technische Hochschule in Zürich verweigert, weil er einfach zu schwach war. Nur ein Beispiel. Ja. Scheitern hat die Chance, eine Veränderung anzustoßen, die wir brauchen. Und Scheitern gehört zum Leben dazu, das ist einfach so. Ja. Wir sind nicht diejenigen, die glauben, wenn man Jesus nachfolgt, ist immer alles super, wir sind reich, schön und erfolgreich. Es gibt Menschen, die glauben das so. Ich glaube nicht, dass das mit dem zusammengeht, was uns die Bibel über die Jesus-Nachfolge sagt. Ja? Aber gut, das ist nicht unsere Geschichte, was die machen. Ja? Jesus hat zu Petrus, also Johannes sagt, was interessiert dich, was aus dem wird, folge du mir nach. Und das wollen wir machen. Ja? Und ich habe eine Geschichte in der Bibel. Wir wollen zwei Bücher heranziehen zum Thema Glaube in Aktion. Das ist der Jakobusbrief im Neuen Testament und das Buch Josua im Alten Testament. Und deswegen fange ich jetzt mit 4. Mose an. Weil 4. Mose ist die Vorgeschichte zu Josua. Ja. 4. Mose, ich spreche heute über das Kapitel 13 und 14, das gescheiterte Einzug ins versprochene Land. Und da können wirkliche wichtige Dinge lernen und da steckt auch ein großer Trost in der Geschichte drin. Wenn man oberflächlich drüber liest, denkt man, ma, so furchtbar, was waren die nicht, wie blöd waren die nicht, und Gott und was das alles für Folgen hatten. Aber da steckt auch viel Trost in dieser Geschichte drinnen und viel, was wir lernen können und was uns helfen kann, Fehler zu vermeiden. Ja. Die Israeliten waren damals, die sind ungefähr 14 Monate, oder? Ich schaue zum Herrn Theologen rüber. soweit ich es rausgelesen habe, waren sie ungefähr gute 14 Monate, hatten sie gute 14 Monate Wüstenwanderung hinter sich und waren endlich dort angekommen, wo Gott sie hinführen wollte. Warum sie den ganzen die ganzen Mühen mit Weggehen aus Ägypten, vorher die Schikanen und Plagereien, die sie erlebt haben, nachdem der Mose das erste Mal mit Pharao gesprochen hat, das war ja auch nicht lustig, was da passiert ist. Die Mühen haben ja schon vorher angefangen, bevor sie aus Ägypten rausgegangen sind. Durch die Wüste, kein Wasser, kein Essen und so weiter, ja. Und endlich waren sie dort angekommen, wo Gott sie hinführen wollte. Und jetzt waren sie am Rand des von Gott versprochenen Landes und dann geht's los mit der Vorbereitung. Ich lese aus 4. Mose Kapitel 13, die Verse 1 bis 3, wo steht: Der Herr sagte zu Mose: Schick Leute los. Sie sollen das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will. Nimm dazu je einen Mann aus jedem der 12 Stämme. Und es muss aber jemand Angesehener sein. Ja. Mose folgte dem Befehl des Herrn und schickte die Männer los aus der Wüste Paran. Alle waren führende Männer unter den Israeliten. 12 Männer, 12 angesehene Stammesführer, also nicht irgendwer. Und die haben sich 40 Tage auf den Weg gemacht und haben das Land erkundet. Und in Vers 25, berichten sie dann. Nachdem die Männer das Land 40 Tage erkundet hatten, kehrten sie zurück. Sie kamen zu Mose und Aaron und zur Gemeinde der Israeliten. Die hielten sich in der Wüste Paran bei Kadesh auf. Sie erstatteten ihnen allen Bericht und zeigten die Früchte aus dem Land. Vielleicht kennen ja einige von euch dieses, die gigantische Weintraube, diese Rebe, die so riesig war, dass sie es zu zweit tragen haben müssen, ja. Ja, genau, das erste Vineyard, ja. Sie berichteten: Wir kamen in das Land, in das ihr uns geschickt habt, und es ist tatsächlich ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Schau dir nur diese Früchte an. Das ist der Bericht. Teil 1. Sie haben also in dem Land tatsächlich das vorgefunden, was Gott ihnen versprochen hat. Sie haben mit eigenen Augen gesehen, das, was Gott gesagt hat über dieses Land, das stimmt wirklich. Das ist so. Wir sind da nicht irgendeinem Hirngespinst von irgendwelchen komischen Typen nachgelaufen. Da ist wirklich ein Land, das unglaublich reich ist, unglaublich fruchtbar ist, wo ein Leben im Überfluss auf uns wartet. Und dann kommt das Aber. Vers 28. Allerdings sind die Bewohner dieses Landes stark und die Städte sehr groß und gut befestigt. Wir haben sogar Nachkommen von Anak dort gesehen. Im Süden leben die Amalekiter, im Gebirge wohnen die Hethiter, Jebusiter und Amoriter. Am Meer und am Jordan schließlich sind die Kanaaniter zu Hause. Kennt ihr das? Gott verspricht etwas. Gott gibt uns einen Anstoß, etwas Bestimmtes zu tun oder einen bestimmten Schritt zu unternehmen, ja. Und dann sind wir voller Freude und Begeisterung. Zuerst. Und dann schauen wir auf die Umstände. Und dann denken wir nach und sagen wir: Oh, Moment, das kann ja nicht funktionieren, wie soll das gehen? Damit wäre ich garantiert scheitern. Das kann nicht gehen, wie soll das funktionieren und so, ja? Kennt ihr das? Ich auch. Danke, dass ich nicht allein bin. Und in diesem Fall, das war ja keine Kleinigkeit, da steht was von den Söhnen von Anak. Ihr müsst wissen, die Söhne von Anak, das waren so sagenhafte Riesengestalten, die waren viel größer und viel stärker als gewöhnliche Menschen. Und gegen die zu kämpfen, war nach menschlichem Ermessen ein ziemlich aussichtsloses Unterfangen. Stellt euch vor, die haben damals Schwert, Speer, Pfeil und Bogen gehabt vielleicht. Weiß ich nicht, ob sie das damals schon gehabt haben. Schwert und Speer, und dann stehen da so ein 3-Meter-Riegel vor einem. Ja, super. Ist ein bisschen schwierig. Das Problem war folgendes, ja. Gott hat den Menschen ein Land versprochen, ja. Aber das Problem war, dass sie es nur mit Gottes Hilfe einnehmen konnten, ja. Es war Gottes Versprechen, aber Gottes Versprechen beinhaltet oft einmal, dass es sich nur mit seiner Kraft und mit seiner Hilfe erfüllen kann und dass es aus menschlichen heraus nicht möglich ist. Ja. Ich habe auf einer Vaterherzkonferenz einmal ein schönes Bild dazu gehört, wo der Sprecher gesagt hat: Manchmal ist Jesus nachzufolgen so, wie wenn man am 10-Meter-Turm ganz oben am Brett steht, so an der Kante, unten ist das Schwimmbecken, da ist kein Wasser drin, genau. Und dann sagt Gott so, pass auf, wir machen jetzt Folgendes. Du springst runter und ich kümmere mich darum, dass das Wasser rechtzeitig da ist. Also so, das ist halt, ist ein Bild, ihr wisst schon, was ich meine, aber so fühlt es sich doch manchmal an, oder? Und daran scheitern wir auch immer wieder. Es ist so, machen wir uns nichts vor, ja. Es gibt Momente, da sind wir wirklich voller Mut. Ich habe das ja aus mir selber erlebt. Ich habe wilde Sachen gemacht, weil ich auf Gott mich verlassen habe und ihm vertraut habe, einfach, und man nichts gepfiffen habe. Und ich bin in anderen Sachen bin ich grandios gescheitert, ja. Was haben die Kundschafter in dem Land vorgefunden? Es war genau das Land, genau so, wie es Gott ihnen versprochen gehabt hat. Ein Land, in dem Leben im Überfluss möglich war. Das war ja wirklich so, ja. Das Problem ist, was haben sie wahrgenommen? Was ist da durchgedrungen zu ihnen? Und das, was zu ihnen durchgedrungen ist, waren nur die Widerstände. Starke Menschen, befestigte Städte, starke militärische Macht, Riesen. Und das ist auch die Frage an mich und an uns alle. Wie entscheiden wir uns in so einer Situation? Ja? Schaffen wir es dann, Gott trotzdem zu vertrauen oder scheitern wir dann? Und heute geht es darum, wie wir damit umgehen, wenn wir scheitern. Es gab unter den Kundschaftern zwei Parteien. Ja, auf der einen Seite waren Kaleb und Josua interessanterweise und die haben Folgendes gesagt. Vers 30 sind wir jetzt im Kapitel 13. Kaleb beruhigte das Volk, das sich bei Mose beklagte. Die haben das gehört, was die gesagt haben und haben gesagt, wow, wie soll das gehen, was ist da, was machen wir jetzt? Hilfe! Kaleb beruhigte das Volk, das sich bei Mose beklagte. Er sagte, wir werden auf jeden Fall losziehen und das Land in Besitz nehmen. Wir werden das ganz sicher schaffen. Für die beiden ist festgestanden, mit Gottes Hilfe geht das, mit seiner Hilfe ist das möglich. Ja. Aber den Zweien sind 10 andere gegenübergestanden und die haben dem Volk Folgendes gesagt. Wir können es mit diesem Volk, ab Vers 2,31 sind wir jetzt, wir können es mit diesem Volk nicht aufnehmen, es ist doch viel stärker als wir. Und dann, und jetzt wird's heftig, dann verbreiteten sie unter den Israeliten Gerüchte über das Land, das sie erkundet hatten. Sie sagten, wir sind durch das Land gezogen, um es zu erkunden. Und wir müssen euch sagen, es ist ein Land, das seine Bewohner frisst. Wir haben dort nur Menschen gesehen, die unfassbar groß sind. Es gibt dort sogar Anakiter, das sind Riesen, die von den Riesen abstammen. Und in ihren Augen waren wir so klein wie Heuschrecken. Und genauso haben wir uns auch gefühlt. So, was geht da ab? Was passiert da eigentlich? Auf der einen Seite sind Josua und Kaleb, die sagen, ja, wir haben das alles gesehen, wir haben natürlich die befestigten Städte und die Riesen, das haben wir ja alles gesehen, ja. Aber wir glauben trotzdem, dass es funktionieren wird, weil Gott an unserer Seite ist. Und auf der anderen Seite sind 10 Männer, und noch einmal, das waren nicht irgendwelche Männer, das waren angesehene Stammesführer, ja. Die reden das alles schlecht. Und die Tragödie ist, es genügt ihnen nicht zu sagen, was ist. Ja, sie sind so festgefahren in ihrer Überzeugung, dass das unmöglich ist, ja, dass sie dann noch zusätzlich böse Gerüchte in die Welt setzen, nur um ja Recht zu behalten. Das ist das Furchtbare. Sie wollen auf keinen Fall akzeptieren, dass es noch eine andere Möglichkeit geben kann, als das, was in ihrem begrenzten hier in Kassel drinnen vorstellbar ist. Kennt ihr das? Wie oft geht es mir oder uns oder jedem von uns so, dass wir sagen, wir sind so festgefahren auf unsere eigenen Vorstellungen, wie die Dinge zu sein haben, wie Gott zu tun und zu handeln hat, was er kann, was er nicht kann, was möglich ist, was nicht möglich ist, dass wir gar nicht sehen wollen, dass es da ja noch was anderes geben könnte. Und dann reden wir uns, biegen wir uns alles so zurecht, damit es in unsere Vorstellungen hineinpasst. Ja. Und weil diese Kundschaft oder diese 10 so festgefahren sind in ihrem Denken und in ihren Vorstellungen, ja, können sie nicht damit umgehen, dass da 2 Leute gibt, die das anders sehen. Und deswegen scheuen sie sich nicht dazu, zu Lügen und zu Übertreibungen zu begreifen, nur um ja Recht zu behalten. Und das ist so eine giftige Mischung aus Unglaube und Rechthaberei. Das ist eine ganz, ganz gefährliche Mischung. Unglaube, das kennen wir, das wissen wir, wie das ist. Ist uns allen schon passiert. Wir können uns einfach nicht vorstellen. Wir können nicht glauben, dass Gott Gott ist und wir können nicht glauben, dass er tun kann, was er tun kann. Ja? Tragisch wird's, wenn wir dann in Rechthaberei verfallen, wenn wir sagen, und ich glaube das und deswegen ist es so, weil ich das so glaube und deswegen kann das nicht anders sein. Und wenn jemand was anderes sagt, dann ist das ein Irrlehrer und ein Lügner und ich weiß nicht was alles. Da wird dann sehr schnell mit sehr bösartigen Begriffen herumgeschmissen, nur um ja nicht nachzugeben zu müssen, dass vielleicht der andere doch recht hat und dass vielleicht ich meinen Standpunkt überdenken sollte. Ja. Die Folgen sind tragisch. Es kommt zu einem Aufruhr. Das Volk wird unglaublich wütend. Mose wollen Mose und Aaron töten, weil sie sich denken, ah, das sind Lügner, die haben uns da die ganze Zeit durch die Wüste gejagt und jetzt sowas und so. Ja, das ist da abgegangen damals. Und Josua und Kaleb versuchen noch einmal das Volk umzustimmen. Ab im Kapitel 14, Vers 6, ab Vers 6 sind wir jetzt, wo es steht, Josua der Sohn des Nun und Kaleb der Sohn des Jefunne zerrissen ihre Kleider. Und das ist das, was man damals gemacht hat, wenn man über etwas furchtbar entsetzt oder zutiefst erschüttert war. Das war so die Kultur. Sie gehörten zu denen, die das Land erkundet hatten und sie sagten zur Gemeinde der Israeliten, wir sind durch das Land gezogen und haben es erkundet. Es ist ein überaus gutes Land. Wenn der Herr es gut mit uns meint, wird er uns dorthin bringen und es uns geben. Es ist ein Land, in dem Milch und Honig fließen. Fallt nur nicht vom Herrn ab. Habt keine Angst vor den Bewohnern des Landes, denn sie sind eine leichte Beute für uns. Ihr Beistand hat sie verlassen und der Herr ist mit uns. Ihr braucht also keine Angst zu haben. Aber die Gemeinde wollte sie steinigen. So festgefahren waren sie in ihrer Verzweiflung, in ihrem Widerwillen, in ihrem Unglauben. Und das Spannende ist, wenn wir dann im Josua lesen, ich greife da zwei Dinge vor. Das eine ist, als die Kundschafter dann 40 Jahre später Jericho auskundschaften, hören sie von der Prostituierten Rahab, wie die Menschen des Landes wirklich denken. Und die Menschen des Landes sagen, wir haben große Angst vor euch. Wir wissen, dass Gott euch das Land geben wird. Wir wissen, dass wir euch schutzlos ausgeliefert sind. Das hätten sie 40 Jahre vorher haben können. Aber sie haben es halt nicht geschafft. Sie sind da gescheitert. Die Frage ist, wie geht Gott damit um in dieser konkreten Situation? Und seine erste Reaktion ist, zuallererst sagt der Mose einmal, was die gerechte Reaktion, was gerecht wäre. Und gerecht und angemessen wäre es, wenn man das ganze, dieses ganze Volk, diese ganze bockigen Haufen auslöscht, weil es einfach hoffnungslos ist mit denen. Das wäre die gerechte Reaktion gewesen. Aber dazu kommt es nicht. Gottes erste Reaktion, erste Konsequenz ist, er vergibt dem Volk. Das überlesen wir so leicht und übersehen wir es leicht. Gott vergibt dem Volk. Ja? Er hat sie nicht ausgelöscht. Und der Clou ist, aber da komme ich später dazu. Die erste Reaktion ist, Gott vergibt ihnen. Aber das ist leider nicht alles. Die zweite Reaktion Gottes ist, sie müssen die Konsequenzen ihrer falschen Entscheidung tragen. Gott vergibt ihnen, aber er erspart ihnen nicht die Konsequenzen. Dieser permanente Ungehorsam, die Sturheit und die Weigerung, das Offensichtliche anzuerkennen, hat und trotzdem unerfreuliche Folgen. Und zeigt mir und uns, dass Vergebung nicht immer automatisch heißt, Schwamm drüber, war eh nichts. Ist eh nichts passiert, passt schon. Das hätte man so gern, aber es geht nicht immer. Es ist nicht immer möglich. Die Geschichte, wie das Volk aus Ägypten weggezogen ist, ist eine Katastrophe eigentlich. Die jammern in einer Tour. Sie erleben ein unglaubliches Wunder. Und dann wird's schwierig und sie jammern herum. Und dann reagiert Gott mit einem Wunder und dann wird's wieder ein bisschen schwierig und dann jammern's wieder. Wieder ein Wunder, wieder jammern. Es geht in einer Tour so. Ja. Nicht immer, aber oft. Und das Orge ist, und immer wieder sagen sie, bah, wären wir doch in der Sklaverei geblieben. Dort haben wir alles gehabt. Die haben dann so eine verklärte Erinnerung. Die denken nicht mehr dran, wie die Ägypter sie geschunden und ausgebeutet haben und schlecht behandelt haben. Das ist in ihrer Erinnerung völlig ausgelöscht. Sie sehen nur, bah, dort haben wir alles gehabt, was wir brauchen. Essen, trinken, haben da nicht durch die Hitze hatschen müssen und überhaupt. Wir wollen wieder dorthin. Und das kennen wir, wenn wir ehrlich sind, auch, dass wir uns immer wieder zurück in alte Muster flüchten wollen. Wir spüren vielleicht, das ist nicht gut für uns, wir spüren vielleicht, weiß nicht, irgendwo hinten drinnen, aber wir reden es uns, wir wollen es nicht wahrnehmen, ja. Es ist, die Psychologie hat herausgefunden, dass wir als Menschen einfach so gestrickt sind, dass wir tendenziell, ich sage jetzt tendenziell, ja, eine Abneigung gegenüber unbekannten Dingen haben, wo wir nicht wissen, worauf wir uns einlassen. Das ist halt so, so funktionieren wir auf gewisse Weise, ja. Und das funktioniert, das ist umso stärker, kommt dieses Muster heraus, wenn es uns ohnehin schon an Selbstvertrauen fehlt, ja. Und bei einem Volk, das 400 Jahre als Sklaven gepiesackt wurde, kann man sich vorstellen, dass die an Selbstvertrauen jetzt nicht rasend ausgeprägt war. Die waren es gewohnt, geschunden, schlecht behandelt, geschlagen und ausgebeutet zu werden. Das war ihr Alltag. Und umso schwerer ist es dann, sich auf was Neues einzulassen. Und die Angst davor ist so groß, dass wir anstatt uns was zu verändern, damit es uns nachher besser geht, lieber weiterhin im gewohnten Elend bleiben. Weil da wissen wir wenigstens, woran wir sind. Ich kenne das zum Beispiel, ich kenne das aus der Arbeit. Ich weiß von einer Person bei mir in der Arbeit, die ist seit 20 Jahren unzufrieden. Aber sie schafft es nicht zu sagen, okay, das hat keinen Sinn, ich mache einen Schnitt, ich mache was anderes. Ja. Oder in anderen Fällen, es ist auch in Beziehungen ist das oft so. Immer wieder. Menschen sind in Beziehungen unglücklich, eigentlich, aber sie haben so viel Angst vor der Veränderung oder vor dem Alleinsein, dass sie lieber in einer schlechten Beziehung bleiben, als was zu ändern, damit es besser werden kann. Und aus so einer Gruppe ist es schwierig, eine neue Nation zu schaffen. Das geht nicht so gut. Ich finde es wichtig, die Geschichte ist die, ich habe beides erlebt. Ich habe es erlebt, dass ich Fehler gemacht habe, grobe Schnitzer, und Gott hat mir die Konsequenzen erspart. Es ist nicht das passiert, was zu erwarten gewesen wäre oder was ich befürchtet habe. Ja, das gibt's, das passiert, das macht Gott auch, weil er so gnädig und weil er so barmherzig ist. Ja, es gibt andere ich habe andere Sachen erlebt, wo Gott mir die Konsequenzen nicht erspart hat. Ja. Und die gravierende Folgen gehabt haben. Bevor ich in die Vineyard gekommen bin, habe ich eine Beziehung gehabt mit einer nichtgläubigen Frau. Meine Motivation war, ich wollte nicht mehr allein sein. Ihre Motivation war, sie konnte nicht mehr allein sein und so sind wir zusammengekommen. Könnt ihr euch vorstellen, wie klasse das dann funktioniert in der Praxis, ja? Und Gott hat mir in so im ersten halben Jahr dreimal die Rutschen gelegt, um das zu beenden. Und ich habe es dreimal nicht geschafft. Und dass die so ist, aus einem halben Jahr sind 5 Jahre geworden, die wirklich, wirklich schwierig und schmerzhaft waren. Da bin ich oft verzweifelt. Aber Gott hat die Zeit verwendet, ja. Ich bin aus diesen 5 Jahren nicht zerbrochen und verbittert herausgegangen, sondern liebevoller, barmherziger und menschlich wesentlich reifer als vorher, weil ich gesehen habe, meine Fehler auch gesehen habe, weil ich gesehen habe, was ich falsch gemacht habe, weil ich gesehen habe, das war nicht nur die Böse da. Ich habe mitgespielt, ich habe nicht Nein gesagt, ich habe keine Grenzen gezogen. Ja, dann gehört es mir genauso. Dann kann ich nicht ihr die Schuld geben, wenn ich nicht das tue, wovon ich eigentlich wusste, dass ich machen soll. Ja. Wenn Konsequenzen von unseren Fehlern kommen, ja, dann ist es so wichtig, dass uns klar ist, das ist keine Strafe Gottes. Das ist so dieses blöde Negativklischee von Gott, das so in unseren Köpfen reinkt. Das ist ganz, ganz tief in unserer österreichischen Kultur drinnen, ja. Wenn wir einen Fehler machen, dann busch, dann haut der Gott einen auf die Finger, aber dass du nur so schaust, ja. Weil du, ja. Aber das stimmt nicht. Das ist ein völlig falsches Bild von Gott. Konsequenzen sind keine Strafe. Konsequenzen kommen dann, wenn ich durch einen Prozess durchgehen muss, damit ich denselben Fehler nicht immer wieder mache. Das ist die Geschichte. Manchmal ist es notwendig, dass ich Konsequenzen spüre und erlebe und kriege, damit ich aufwache, damit ich überhaupt merke, dass ich völlig am falschen Dampfer bin, dass ich völlig in eine zerstörerische Richtung unterwegs bin. Bei drogenkranken Menschen ist es so, wenn die nicht beinharte Konsequenzen erleben, die stecken so tief drin in ihrer Sucht, ja, dass ihre einzige Chance ist, wenn sie wirklich einmal ganz hart am Boden der Wirklichkeit aufschlagen. Das ist ihre Rettung, das ist ihre Chance. Auf ERF Mensch Gott habe ich einige Geschichten gesehen, wo Menschen gewalttätig waren, kriminell, wirklich wilde Typen, bösartige Menschen, die erst in der Haft aufgewacht sind, weil sie da das erste Mal in ihrem Leben mit sich selber konfrontiert waren und einmal nachdenken mussten, gezwungen waren nachzudenken und da mal anfangen haben zu reflektieren und so zu Jesus gefunden haben. Ja. Und es kann auch sein, dass Konsequenzen für mich selber was Heilsames haben, in Form von einer Wiedergutmachung. Dass auch ich, wenn ich Konsequenzen trage, dass mir das hilft, da rauszukommen. Das klingt jetzt vielleicht so ein bisschen blöd, aber das hat auch sowas, ja. Manchmal fühlt sich's gar nicht gut an, wenn ich einen bösen Fehler mache und das hat keine Folgen. Das ist dann irgendwie so komisch, ja. Nicht als Strafe, aber damit ich selber wieder heil werde, ja. Und da sind wir bei einem ganz wichtigen Vers im Neuen Testament, Römer 8, 28. Wir wissen aber, denen, die Gott lieben, dient alles zum Guten. Auch das Scheitern und auch die Folgen des Scheiterns. Ja. Das heißt nicht, dass das, wenn uns böse Dinge passieren oder wenn es uns böse auf einen richtig heftigen Bauchfleck hinlegt, dass das gut ist. Das ist nicht gut. Das will Gott auch nicht. Das schickt uns Gott auch nicht. Ja. Im Jakobusbrief steht Kapitel 1, Vers 17, alles was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt. Alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt. Von Gott, der alle Lichter des Himmels schuf und bei dem es nur Licht gibt und keine Dunkelheit. Und ein paar Verse davor, Kapitel Jakobus 1, Vers 13 und 14 steht, niemand, der auf die Probe gestellt wird, soll sagen, diese Prüfung kommt von Gott. Denn Gott kann nicht zum Bösen verführt werden und er führt auch selbst niemanden in Versuchung. Jeder Mensch wird vielmehr durch seine eigenen Begierden verführt. Von ihr lässt er sich fortreißen und er schluckt ihren Köder. Ja. Ein Punkt noch zum Scheitern. Ich bin auf einen sehr tröstlichen, wenn wir das Gefühl haben, es zerbricht uns alles, es funktioniert nicht, es geht nicht auf. Wir haben einen richtigen Bauchfleck hingelegt, ja. Manchmal ist das auch notwendig, damit was Neues und Besseres kommen kann. Jesus hat gesagt in Johannes 12, Vers 24, das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben, sonst bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Das ist auch ganz wichtig. Manchmal ist es sogar notwendig, dass gute Dinge sterben, um damit etwas noch Besseres an seine Stelle kommen kann. Das ist für uns in der Situation schwer zu verstehen. Da haben wir echt zum Knappern dran, wenn das passiert. Aber auch das kann sein, kann ein Grund sein dafür, wenn wir scheitern. Ja. Die Frage ist, wie ist die ganze Geschichte am Ende ausgegangen? Sind die alle in der Wüste verdurstet und verhungert? War es das mit dem Volk Israel? Gott hat sein Versprechen gehalten. Er hat sie ins Land hineingebracht. Die haben das eingenommen. Sie sind zu einer Nation geworden. Und aus dieser Nation ist der hervorgegangen, der uns alle mit Gott versöhnt hat. Gott denkt so viel länger. Gott hat einen so viel weiteren Blick. Wir sehen nur das Momentane, die kurze Spanne von unserem Leben. Gott übersieht die komplette Weltgeschichte. Ja. Und selbst die, die gegen ihn rebelliert hat, die hat er nicht auf der Stelle umgebracht. Er hat sie weitergetragen, er hat sie weiter versorgt, Er ist mit ihnen mitgegangen durch die Wüste. Er hat sie nicht einfach da stehen lassen und gesagt, da, schaut, was bleibt. Ohne mich macht was wollt. Ja. Er hat sie trotzdem weitergeführt und getragen. Und das gibt es in 5. Mose, Kapitel 29, Vers 4. Ist ein ganz schräger Vers, wo steht, in dieser Zeit, in der 40 Jahre habe ich euch durch die Wüste geführt und in dieser Zeit sind eure Kleider nicht zerschlissen und sind eure Schuhe nicht verschlissen. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Meine Schuhe halten nicht 40 Jahre. Und meine Hosen und meine T-Shirts auch nicht. 5. Mose 29, Vers 4. Selbst um diese Sachen hat, selbst bei den Menschen, die Gott gegen ihn rebelliert haben, hat er sich um das gekümmert. Ja, so ist Gott. Er hat trotzdem darauf geschaut, dass sein guter Plan zu einem Ende kommt. Und wenn ich mal schaue, meine Lebensgeschichte ist ein super Beispiel dafür. Das war alles andere als geradlinig, ja. Ich war so orientierungslos mit 18. Ich bin dann reingestolpert in eine Berufsausbildung, die mir überhaupt nicht taugt hat, habe die aber fertig machen müssen, habe es nicht geschafft, mich für was anderes entscheiden, obwohl es Möglichkeiten gegeben hätte, ja. Habe dann 5 Jahre lang in meiner Beruf die jedes Jahr die Sinnkrise gemacht. Habe dann ein Studium probiert, bin da auch gescheitert, weil ich einfach nicht zum Techniker berufen bin, das kann ich nicht. Ja, dafür fehlt's mir an den nötigen Talenten. Habe eine furchtbare Beziehung gehabt, bevor ich da in die Vineyard gekommen bin und die Margit kennengelernt habe, ja. Da sind viele nicht unschöne Dinge passiert, aber viel Schmerz, viel Härten, viele Schwierigkeiten, ja. Aber am Ende, im Rückblick, hat sich doch alles zu einem, einiges, nicht alles. Es gibt Dinge, wo ich mir denke, ja, war so, keine Ahnung, ist halt so. Aber doch hat sich alles, wo ich Dinge, an denen ich verzweifelt bin, zeitweise, habe ich doch, dann sehe ich heute, dass Gott das alles, das waren alles Bausteine. Gott hat die genommen und hat was Besseres draus gemacht. Und Gott hat das Ganze so verändert und zusammengefügt, dass ich heute da stehen kann und eine Gemeinde leiten kann. Ja, mit 19, das hätte das nie. Ich war so beieinander. Nie im Leben hätte ich auch nur daran denken können, so eine Verantwortung zu tragen. Das wäre fürchterlich gewesen, was dann rauskommen wäre. Ja. Es stimmt, in der Situation ist es echt hart und es ist wirklich schwierig und tut weh und ist nicht schön. Aber dafür haben wir einander. Dafür haben wir einander da in der Kirche, dafür haben wir einander in den Kleingruppen. Da kann man den Glauben verlieren, da kann man die Hoffnung verlieren. Da kann man verzweifeln. Aber dafür haben wir einander und andere Geschwister, die dann für uns glauben, die dann für uns hoffen und uns trösten und ermutigen, wenn wir einmal nicht mehr aus und ein wissen, ja. Ich komme zum Schluss und die Frage, wie kann dann die Lösung ausschauen? Wie löst sich das alles auf? Und da komme ich auf den Hiob. Und das finde ich ganz, ganz spannend. Hiob hat alles verloren. Einschließlich Gesundheit, Kinder gestorben, kompletter Besitz weg. Er war ein krankes Wrack. Ja, aus einem wohlhabenden, reichen, angesehenen Mann ist nur ein stinkendes Wrack übergeblieben, wo alle gesagt haben, Gottes Willen, wir sind ja beieinander. Ja. Ein ganzes Buch der Bibel verbringt der Hiob damit, Gott anzuklagen und Vorwürfe zu machen, weil er keine Antwort auf die Frage kriegt, warum. Warum passiert das? Warum machst du das mit mir? Gott, was ist los? Wo bist du? Was hast du mir vorzuwerfen? Die ganzen 30 Kapitel geht das so dahin, ja, oder ungefähr. Und Gott gibt hier eine Antwort. Ganz am Schluss im vorletzten Kapitel, letzten beiden Kapitel. Vorletztes ist das, glaube ich, ja. Habe es jetzt nicht nachgeschlagen. Aber die Antwort ist eigenartig. Die einzige Antwort, die Hiob nach seinen ganzen Anklagen und Vorwürfen und verzweifelten Rufen und Fragen, warum bekommt, ich von Gott ist, Hiob, du hast keine Ahnung, was wirklich abgeht. Das ist die einzige Antwort, die Hiob bekommt. Und das Spannende ist, das Verrückte nach menschlichen Ermessen ist, dass Hiob diese Antwort genügt. Hiob braucht nicht mehr. Und ich glaube, das ist die Lösung und die Antwort. Wenn wir scheitern, wenn wir verzweifelt sind, wenn es uns nicht aufgegangen ist, wenn es uns zerbricht, ja. Was Hiob wirklich gebraucht hat, war nicht eine Antwort auf die Frage, warum. Was Hiob wirklich gebraucht hat, war eine Begegnung mit Gott. Und die hat er bekommen. Das hat er erleben dürfen. Das hat Gott ihm geschenkt als Antwort auf seine verzweifelten Fragen und Anklagen und Vorwürfe Gott gegenüber. Und sein Resümee ganz am Schluss des Buches ist nicht: Ah, jetzt verstehe ich, warum das war, alles so war. Was Hiob am Schluss sagt, ist: Gott, ich habe dich bisher nur vom Hörensagen gekannt, aber jetzt bin ich dir wirklich begegnet, und das ist jetzt mein persönlicher Nachsatz, und das hat für mich alles verändert. Was wir daraus lernen können, aus diesen ganzen Geschichten, aus dem Scheitern des Volkes Israel und wie es am Ende ausgegangen ist, wie Gott sie durchgetragen hat, trotz allem, ja, ist: Gott ist vertrauenswürdig, er hat einen Plan. Er lässt uns nicht im Stich, ja. Er lässt sich durch unsere Blödheiten, wenn man das so salopp sagt, nicht von seinem Plan abbringen. Und oft ist die Lösung nicht, dass wir eine Antwort bekommen, sondern dass wir Gott neu begegnen. Das Spannende ist, wenn ich daran denke, was hat sich da im Garten Eden abgespielt. Der Untergang und die Katastrophe für die Menschheit war, sie wollten Erkenntnis und nicht das Leben. Die Antwort wäre das Leben gewesen, und das Leben ist bei Gott zu finden, bei ihm, in seiner Nähe, in seiner Gegenwart, ja. Was uns durchtragt, ist nicht Erkenntnis und Verstehen. Was uns durchtragt, ist Gottes Nähe und Gegenwart. Auch wenn gerade alles zusammengebrochen ist. Und manchmal, nicht immer, ja, das müssen wir auch akzeptieren, das ist einfach so. Aber immer wieder sehen wir im Rückblick dann, können wir, wenn wir zurückschauen, etliche Jahre später vielleicht, manchmal braucht es ein bisschen Abstand dazu, aber dann sehen wir, dass in all dem Chaos und dem Durcheinander, das wir damals, unter dem wir damals gelitten haben, ja doch Gott gewirkt hat. Und diese ganzen Trümmer und Scherben und Splitter genommen hat und etwas Gutes daraus gemacht hat, damit alles zu einem guten Ende kommt. Ich möchte noch beten zum Schluss. Jesus, ich danke dir, dass du uns durchträgst. Ich danke dir, dass du immer bei uns bist. Du siehst, wo wir stehen, du siehst unsere Unvollkommenheit, und du nimmst das und gehst weiter mit uns. Und du nimmst uns bei der Hand und führst uns. Und Jesus, ich bete, dass du uns Stück für Stück frei machst von diesem menschlichen Erkennen und Verstehen wollen. Das ist so in uns drinnen. Das ist so eine tiefe Sehnsucht in uns. Warum, warum, warum? Aber was ich aus diesem Text und aus der Beschäftigung mit diesem Thema gelernt habe, ist: Es geht nicht um die Antwort, auch nicht ums Darum. Das Darum hilft uns nicht weiter. Was wir brauchen, bist du, ist deine Nähe und deine Gegenwart. Und ich bete, Herr, dass du uns hilfst. Ich glaube, dass wir da wirklich, jeder für sich und ich für mich genauso, dass wir da alle wirklich weiterkommen können und werden. Wenn uns immer besser gelingt, anstatt dich anzuklagen, anstatt von dir Antworten zu fordern, anstatt dir Vorwürfe zu machen, uns in deine Arme flüchten. Dass wir dann, wenn es schwierig wird, nicht auf dich schimpfen, auf dich käppeln und uns zornig und von dir abwenden, sondern dass wir uns zu dir hinflüchten, weil du bist unser einziger Halt. Du bist der, der uns durchtragt in allen Härten unseres Lebens. Du bist der, der es uns schenken kann, dass wir Unerträgliches unbeschadet überstehen. Dass wir in Katastrophen nicht zerbrechen. Dass uns ein Unglück nicht den Boden unter den Füßen wegzieht, sondern zu dir hinzieht. Ich bete, Vater, dass du uns hilfst. Komm, Heiliger Geist, und hilf uns. Hilf uns zu verstehen, dass du die Antwort bist. Komm du und berühr du uns. Hilf du uns, loszulassen. Hilf uns loszulassen und hilf uns, uns in deine Arme fallen zu lassen, wenn es schwierig ist, wenn es hart ist, wenn wir uns nicht raussehen. Weil das Einzige ist, was uns hilft. Und ich bete, dass du uns auf diese Weise unser Vertrauen zu dir stärkst, unsere Liebe und Hingabe zu dir stärkst. Ich bete, dass das dann was verändert in unserem Herz, in unserem Innersten. Damit wir wirklich geprägt sind von deiner Liebe, von deiner Barmherzigkeit, von deiner Treue, von deiner unerschütterlichen Treue. Auch wenn wir noch so bockig und blöd sind. Und stur und verbohrt. Du kennst uns, du weißt, wie wir sind. Und du lässt uns nicht fallen deswegen. Sondern glaubst uns immer wieder auf. Reichst uns immer wieder deine Hand. Und ziehst uns in deine Nähe und in deine Gegenwart, damit wir dort heil und ganz werden. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst und das machst. Du weißt, wo jeder von uns steht. Du weißt, was jeder von uns braucht. Komm, Heiliger Geist, und berühre du uns jetzt. Wirk du jetzt. Und wenn es Dinge gibt, wo du spürst, das sollte ich loslassen, das wäre gut, wenn ich das loslasse, dann leg es jetzt Gott hin. Leg es in seine Hände. Er kann es tragen. Er ist stark genug. Du musst dich nicht weiter abschleppen damit und quälen damit. Leg's Gott in die Hand und lass dir was Besseres von ihm geben. Und wenn du Trost brauchst, dann schmeiß dich jetzt in seine Arme. Wirf dich rein in sie, sie sind ausgebreitet, er wartet auf dich. Lass dich trösten. Lass dich in den Arm nehmen.